Bonjour, liebe Freunde, wir sind in Marseille und wir sprechen erneut über einen französischen Film. Wir sprechen über Willkommen im Hotel Mama. Mit mir hier als Jean, das ist Robert Krüger.
Hallo. Und Stephanie ist dann wohl Stefan Giesbert.
Ah, bonjour. Wenn ich jetzt noch wüsste, warum ich dich als Jean vorgestellt habe, es war, glaube ich, ein super Scherz aus dem Film, aber ich habe ihn mir während der Sendung während des Films aufgeschrieben und kann mich jetzt leider nicht mehr dran erinnern.
Das ist blöd, ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer Jean ist. Das müsste ich jetzt mal in der IMDb nachgucken.
Verdammte Axt, da haben wir, vielleicht ist es der Hund oder so?
Hund? Die hatten einen Hund? Oh Gott. Ehrlich?
Okay. Willkommen in Hotel Mama. Robert, erzähl uns irgendwas, worum es vielleicht gegangen ist. Nein, könnte.
Ja, also an den Plot kann ich mich noch so grob erinnern. Es geht um eine etwa 40-Jährige, die wir am Anfang des Films kennenlernen. Sie heißt Stephanie und sie war wohl mal sehr erfolgreiche Architektin. Das lief wohl mal richtig gut. Sie hatte scheinbar viel, viel Geld und konnte gut leben. Aber die Architektur, wie nennt man das? Praxis hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, wie heißt das? Ein Architekturbüro.
Büro.
Ja, genau. Ist pleite gegangen und hat ihr gesamtes Vermögen mit in den Abgrund gerissen sozusagen. Und das nötigt sie dazu, wieder bei Mama einzuziehen. Sie ist jetzt irgendwas in den 40ern.
Sieht das immer so lustig italienisch aus?
Oh, Entschuldigung. Ja, stimmt das. Ich kann halt kein Französisch. Da. Ja, egal. Also sie zieht bei ihrer Mutter ein und jetzt ist sie aber allerdings schon über 40. Das führt natürlich dazu, dass man schon so, naja, das funktioniert halt nicht mehr so, wie wenn man mit 17 bei seiner Mutter wohnt. Da gibt es andere Probleme, aber trotzdem, es funktioniert nicht mehr so ohne weiteres. Die Mutter hingegen ist eine recht resolute Dame, die auch einiges in ihrem Leben gerade am Umwälzen hat. Dass sie ihrer Tochter auch nicht unbedingt so erzählen möchte, was zu einigen Verwicklungen führt. Und im Laufe des Films ist es dann so, dass halt zum einen muss eine Lösung gefunden werden, warum das Architekturbüro, wie es jetzt überhaupt mit ihr weitergehen kann, also wie kommt sie wieder finanziell auf die Beine, wo findet sie einen neuen Job? Sie macht da auch ein paar sehr unschöne Erfahrungen beim Arbeitsamt und so weiter. Und die Mutter will was verkünden und lädt deshalb auch ihre Geschwister ein, mal vorbeizukommen und dann treffen sich. Sie hat noch eine Schwester und einen Bruder. Die Schwester bringt auch ihren Mann mit.
Also die Tochter, nicht die Mutter.
Ja, ach so, ja, also genau, die Mutter lädt ihre...
Ich hatte es kurz verwirrt, aber vielleicht bin ich auch der Einzige, der...
Nee, ich glaube, du hast völlig recht. Also um es nochmal klar zu sagen, die Mutter lädt auch die anderen beiden Kinder, die sie noch hat, also den Bruder und die Schwester unserer Hauptprotagonistin, die wieder zu Hause eingezogen ist, lädt sie ein. Die sollen auch mal vorbeikommen, weil sie ihren Kindern was zu sagen hätte. Und in dieser Familie zwischen diesen Geschwistern ist nicht ganz alles im Reinen und jetzt eben diese bedrückende Situation, dass die ehemals reiche, jetzt quasi bettelarme Tochter wieder daheim eingezogen ist und ihre Geschwister ihr natürlich auch irgendwie unter die Arme greifen sollten, müssten, weiß man nicht so genau. Das Ganze führt zu vielen Streitigkeiten. Also wir haben viel Familienzwist, da sind offensichtlich viele unausgesprochene Dinge im Raum, die wir dann so nach und nach aufdecken mit diesem Film. Und die Mutter hat auch noch ein Geheimnis, das es aufzudecken gilt. Das erfahren wir als Zuschauer schon relativ früh, aber die anderen wissen es halt nicht. Und das Ganze ist eine, wie soll man das sagen, eine Familienkomödie, die aber auch so ernstere Themen mal anschneidet, ohne dabei allzu schwermütig zu werden. Und ja, das findet natürlich auch irgendwie zu einem persönlichen Ende, weil es ist eine Sommerkomödie, die jetzt nicht einem schwer aufs Gemüt schlagen möchte, glaube ich auch. Aber wie sich das alles ausspielt, das muss man sich ja halt anschauen. Was denkst du? Wie fandst du das?
Ich weiß jetzt, wer Jean ist.
Ach, upstairs?
Ja.
Ja, okay, gut, dann weiß ich auch, wer Jean ist. Okay, das können wir nicht drüber reden.
Ja, ist ja egal.
Ja.
Ja, also nett, nicht ganz so schlimm vorhersagbar, wie ich es anfänglich befürchtet hatte.
Ja, gebe ich dir recht.
Aber manchmal laufen die Charaktere halt in irgendeine Richtung, die sich sehr unrealistisch anfühlt.
Oh ja, dauernd.
Also das ist halt so, oh ja, nee. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass gewisse Probleme innerhalb einer Familie auch bestimmte Reaktionen einfach immer hervorrufen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also
da, man ist halt mit seinen Geschwistern oder mit Verwandten oder wie auch immer in einem bestimmten Interaktionsmodus und kommt da auch ganz schwer raus. Unsere Pädagogenfreunde könnten das bestimmt noch irgendwie auf schlau sagen, aber ich krieg's leider nicht hin.
Ja, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also man hat so, es haben sich halt so Verhaltensmuster auch eingefahren. Und
Muster, Strukturen wahrscheinlich ist auch so ein Wort.
Ja, und man hat halt in dem Känguru-Buch, was ich immer nur jedem empfehlen kann, weil ich es nach wie vor toll finde, heißt dieses Ding, was dann passiert, wenn die alle am Tisch sitzen und sich gegenseitig Vorwürfe um die Ohren hauen, er nennt es die Trocknertheorie oder das Vorwurfskarussell, das angeworfen wird und so lange dreht, bis allen schwindelig ist und sie genau da wieder aus dem Ding rausfallen, wo sie reingestiegen sind. Das passiert hier in diesem Film auch. Wir haben so ein schönes gemeinsames Essen in der Mitte des Films, sagen wir mal irgendwo am Beginn des dritten Akts, wo sie alle zusammenkommen und miteinander essen und sich dann unfassbare Mengen an Vorwürfen an den Kopf hauen und jeder wirft jedem alles vor, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist und projiziert daraus eine völlig falsche Zukunft und der andere weiß sich dann nicht anders zu wehren, als mit noch mehr Vorwürfen zu reagieren, was der alles falsch gemacht hat. Und es ist natürlich ein bekanntes Schema, es passiert einem ja im Privaten auch, aber ich finde es hier so, es ist irgendwie ermüdend inszeniert. Ich hatte wenig Interesse daran, was die sich da alles an den Kopf werfen, weil es auch so teilweise, es kam mir so gestellt vor oder künstlich irgendwie auf eine Art. Ich konnte die alle nicht so richtig glauben, die Geschichten. Und wenn dann im Verlauf des Films die vermeintlich böse Schwester dann irgendwie auf eine Art geläutert wird, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, dann kam das auch so schnell, so unmotiviert, so. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir den ganzen Film zum Guten drehen müssen und das machen wir dann jetzt auch und wenn wir dafür 5 Abkürzungen gehen müssen, die alle extrem an den Haaren herbeigezogen sind, dann ist das egal und dann machen wir das. Und das, also da ist er mir wirklich auf den Fuß getreten am Schluss, der Film mit seinem und guck mal, es braucht nur dieses eine zündende Ding und dann dreht sich alles zum Guten und auch die völlig absurd zerfahrensten Situationen lösen sich plötzlich in Rosenduft und Kerzenschein auf. Da habe ich dann wirklich gedacht, also verarschen kann ich mich alleine. Ich weiß nicht, es kam mir so ein bisschen vor wie so eine Rosamunde Pilcher-Verfilmung oder so ein am Anfang alles Herzschmerz und schlimm und am Schluss alles Happy-Go-Lucky Sunshine.
Dazu habe ich einfach zu wenig von diesen Verfilmungen gesehen, aber wenn du möchtest, kannst du in der nächsten Sendung gerne nochmal über deine Erfahrungen der letzten 4 Jahre berichten.
Ja, das werde ich nicht tun, weil ich die auch nicht habe, aber so stelle ich mir das halt vor, weißt du, so, oder wenn man mal so...
Ja, aber also, natürlich ist es halt so bei so einer, aber dazu war es halt zwischendrin immer wieder zu lustig und da war die Mutter halt schuld dran.
Richtig.
Die halt ein Geheimnis, wie du vorhin gesagt hast, versucht zu verbergen und dadurch natürlich auf gewisse Sachen nicht so reagieren kann, wie ihre Kinder das vielleicht erwarten und deswegen ihre Kinder sie halt für debil halten oder senil oder krank oder was auch
immer. Alzheimer steht da im Raum, ja, auf jeden Fall.
Ja, genau.
Also die glauben, ihre Mutter baut schwer ab und dann macht sie mehr lang.
Ja, weil sie halt irgendwie mit jemand telefoniert, auflegt, sagt, ja. Und also die Stellen, die fand ich schon richtig lustig.
Ja, also da bin ich völlig bei dir. Die fand ich auch richtig lustig, aber das trug halt den Film nicht. Also darum geht's ja nicht. Also das ist ja nur sozusagen so eine Art Comic Relief am Anfang des Films, weil ihr Teil ist ja schon sehr schwermütig. Also sie hat es ja wirklich, auch wenn sie dann in das Arbeitsamt geht und auch die Szene, das ist noch so ein bisschen fast Teil des Vorspanns, die endet mit einem ganz guten Gag. Aber eigentlich ist das ja eine hochdramatische Sache da. Also sie fällt in ein wirklich tiefes Loch und es gibt dann eine andere Situation in dem Arbeitsamt, die sich für einen Gag-Aufbau missbrauchen lässt und dann auch so genutzt wird.
Aber auch ziemlich gut.
Aber ziemlich guter Gag ist okay, aber im Endeffekt, es ist ja sie ist ja doch in eine Lebenskrise geraten und da ist eigentlich nicht viel Lustiges dran. Und die Mutter ist dann so der Comic Relief Charakter, weil am Anfang bis so der Hälfte des Films schlagen ja alle nur auf sie ein. Und wenn wir die Mutter nicht hätten, wäre da nicht viel Humor in dem Film. Trotzdem finde ich die Mutter allein, die reißt es nicht raus und auch die Mutter hat sich teilweise wirklich unlogisch und eigenartig verhalten zugunsten der nächsten Gags. Also sie macht dann halt Dinge, wo du denkst, hä? Und dann eine Minute später oder so kommt dann halt ein Gag, für den sie das so machen musste. Aber sie wird dadurch,
okay.
Ich finde es also zwischendurch immer wieder unglaubwürdig, weil es halt ist halt eigentlich kein...
Ja, natürlich ist es unglaubwürdig.
Ja, ich fand... Wie soll ich das ausdrücken? Der Film hat mich immer dauernd verloren, nur um den nächsten Gag setzen zu können. Und der war dann so, ja, okay, habe ich gelacht. Und danach fand ich wieder alles unrealistisch und unglaubwürdig. Und das hat mich genervt.
Okay. Nö, so schlimm fand ich es nicht. Was mir insbesondere während des Films schon aufgefallen ist, war das fantastische Sounddesign.
Das musst du ausführen, weil ich hab da, glaube ich, nichts bemerkt.
Hast du nichts bemerkt? Nee, es gab so viele Szenen, wo Sounds und Geräusche so klug und gut eingesetzt worden sind. Man sieht was, man hört was dazu, man hört unpassende Geräusche, man hört passende Geräusche.
Ich erinnere mich an jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich an eine Szene, wo ihr die Mutter auf den Keks gegangen ist, weil sie was sich konzentriert arbeiten wollte und dann wurden alle Geräusche, die Mutter gemacht hat, so extrem laut eingespielt und.
Genau. Das ist natürlich so ein offensichtliches Ding gewesen, aber es war auch vorher schon so, dass so gewisse Kleinigkeiten einfach so verstärkt waren, dass man eben nicht nur erklärt bekommen hat, so hier, das ist jetzt so oder die Person ist jetzt so, ich bin jetzt unter Stress, so Talking Head mäßig, sondern einfach nur durch gewisse Geräusche, durch Ticks, durch was die Charaktere machen und das fand ich richtig toll. Okay, also ist mir während des Films schon aufgefallen, so, bah, ist das gut.
Das ist irgendwie an mir vorbeigerauscht. Also bis auf diese eine Szene hätte ich jetzt nicht.
Gut, da war es natürlich
da sehr. Der war sehr plakativ, ja.
Ja, also. Da hatte ich es schon aufgeschrieben. Also okay. Da hatte ich schon Sounddesign aufgeschrieben und dachte mir so, ach ja, jetzt hier auch nochmal und jetzt mal richtig dick. Aber es war halt vorher schon so, dass da echt so tolle Szenen schon dabei waren, wo ich mir wieder dachte, oh ja, genau, ja. Ihr erklärst durch Geräusch, nicht nur durch Bild oder Reden oder sonst irgendwas, sondern durch den Ton. Toll.
Okay, also da habe ich, das ist mir tatsächlich durchgeschlüpft. Ich würde ihn jetzt deshalb nicht, glaube ich, nochmal angucken wollen.
Was sagst du dazu, dass Lasson getrunken wurde?
Das ist natürlich schön, dass sie einen anständigen Champagner da nehmen.
Französischer Film, kann man davon ausgehen.
Ja, ach, Thema französischer Film, die Synchro hat mich wieder genervt, aber ich will das Thema jetzt nicht nochmal anfangen. Ich fand die auch wieder schlecht.
Muss halt anfangen, Französisch zu lernen.
Ja, wahrscheinlich muss ich das wirklich. Aber, nee, hat mich die. Ich bespreche nachher noch einen anderen Film, das war zugegebenermaßen ein englischer, wo die Synchro völlig okay war. Also, es ist ja nicht so, dass sie mich immer aufregt. Aber die hier war wieder. Die Stimmen klangen nicht so, als ob sie aus diesen Köpfen kommen. Die waren irgendwie, das war falsch gemischt und die Leute waren so emotional anders in den Stimmen, emotional anders drauf als das Bild, was mir vermittelt wurde. Das passte nicht zusammen. Da war irgendwie so ein Disconnect drin und ich fand die Synchro einfach schlecht. Mhm. Und sowas reißt mich auch immer raus und wenn ich mich daran dann mal festgehört habe, werde ich dann noch übellaunig und dann hat der Film eh schon verloren.
Das ist lustig. Du bist in die Synchro reingelaufen und hast deswegen den Film total schlecht empfunden. Und ich bin in dieses Sounddesign reingelaufen und fand das so schön und habe den Film deswegen als richtig, also nicht richtig gut, aber schon richtig gut empfunden.
Ja, und wahrscheinlich ist das was
vom reinen Film haben wir, glaube ich, ein ziemlich gleiches Verständnis. Also so die Story und ja, ist okay. Ist jetzt nicht so, wow, toll besonders. Aber das Gefühl drumherum war halt irgendwie für dich ziemlich schlecht und für mich vermutlich deutlich besser. Was gibt's denn an Punkten?
Oh, 4,0. Also sagen wir 4,5. Weil ich doch ein paar Mal gelacht habe.
Ich gebe 6,5.
Okay. Ja, zwei mehr.
Ja, ist immer noch kein sensationeller Film. Und wenn ich jetzt die Chance hätte, würde ich auch darauf verzichten, ihn nochmal zu schauen. Warte kurz, ja. Aber ja. Die E-Kino-Zuschauer lagen mal wieder genau in der Mitte.
Stimmt, die haben 5,5 gegeben nach meiner patentierbaren Umrechnungsmethode. Die garantiert alles verzerrt und trotzdem richtig ist, wie ich behaupten würde. Aber gut. Genau. Also gut, der Film hieß so Willkommen im Hotel Mama. So sehr ein Hotel war das jetzt nicht unbedingt. Und ob man das gucken muss, darüber sind wir geteilter Meinung. Aber ihr habt euch hoffentlich ein eigenes Bild gemacht. Französischer Film kommt am 11. August in die deutschen Kinos.
Oh, hat man noch ein bisschen Zeit.
Ja. Deshalb müssen wir jetzt erstmal Alkohol trinken.
Ich trinke keinen.
Ach, verdammt, stimmt ja.
Bei mir ist es wieder ein Erdinger alkoholfrei geworden.
Ah, immerhin mal kein Wasser, das ist nochmal spannender.
Ja, Triathlonbier.
Triathlonbier, okay. Ich habe was Spannenderes.
Dabei habe ich heute nicht mal trainiert.
Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal das Pale Ale von Meisels getrunken hier in der Sendung. Und habe da auch, glaube ich, immer Positives drüber gesagt. Ich mag das sehr. Und jetzt habe ich entdeckt, es gibt ein India Pale Ale von Meisels. Das muss entweder neu sein oder ist komplett an mir vorbeigegangen bisher. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich einen lokalen Dealer hier gefunden, der mir das Zeug verkauft. Und ich freue mich sehr, das jetzt auszuprobieren.
Du hast es noch nicht heimlich vorab schon mal getrunken?
Nein, ich hätte es beinahe gemacht, aber es war an dem Tag dann nicht kalt und dann ging irgendwie alles drunter und drüber und dann blieb es stehen und dann habe ich mir gedacht, gut, dann kommt es im Podcast.
Sehr gut. Ich habe gerade es geschafft, ein halbes Bier in mein Glas zu kriegen und dann war es mit Schaum voll.
So ähnlich sieht das bei mir auch aus. Es ist blöd, wenn es im Zimmer dunkel ist und man dann irgendwie gießt und nicht sieht, was man macht.
Ja, genau. Und ich habe mir noch eine Scheibe Käse mitgenommen. Ich finde, das passt so gut zum Bierchen noch. Ein bisschen Käse essen.
Hm? Das mache ich ja nie. Okay. Gut. Gehen wir derweil trotzdem zum nächsten Thema über. Wir können uns ja dann nochmal melden, wenn wir wissen, wie es schmeckt. Du hast einen Film geguckt. Erzähl.
Ich musste erst nochmal einen Schluck meines Bieres trinken. Ja, ich habe Die Unfassbaren geschaut, der jetzt relativ neu bei Netflix reingetropft ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin irgendwie drauf gekommen. Ich habe den Podcast vom Erich aus Stuttgart gehört, also Kinocast. Und da haben sie über die Sneak-Tipps für eine der kommenden Wochen, also ich bin irgendwie auch 2-3 Wochen hinten dran, gesprochen. Und da war auch die Vermutung, dass eben Die Unfassbaren 2 kommen könnten. Das mit dem 2 habe ich nicht so richtig auf die Reihe gekriegt. Also, dass die Unfassbaren 2 gehofft haben. Vielleicht sollte ich nochmal nachhören, ob sie wirklich gesagt haben oder ich mich selber
ausgekriegt habe. Ja, es gibt einen zweiten Teil, der demnächst anläuft. Also.
Genau. Ja, ja, aber irgendwie kam das bei mir nicht so an, dass es der zweite Teil ist, sondern so, und dann gucke ich bei Netflix, denke mir so, ach wie lustig, in Stuttgart kriegen sie den demnächst im Kino und ich habe ihn schon auf Netflix, dann guckst du den nochmal.
Ich muss mich übrigens korrigieren, nicht demnächst anläuft, sondern tatsächlich, das ist USA-Start, ich nehme das zurück, ich gucke nochmal nach. Also mit anderen Worten, du hast ihn geguckt, weil du gedacht hast, das ist der und dann hast du gemerkt, dass es doch ein anderer Teil ist.
Ja, und dann ist mir eingefallen, so, vielleicht habe ich dann auch nochmal genau überlegt und mir gedacht, so, dann gibt es vielleicht einen zweiten Teil.
Also in den USA ist er schon angelaufen, in Deutschland kommt er erst am 25. August, also doch erst noch anläuft. Könnten wir also eine Sneak noch bekommen?
Dann haben wir vielleicht die Chance, den noch in der Sneak zu sehen, was ja total super wäre,
weil du ja jetzt gerade den ersten Teil gesehen hast. Dann fass nochmal zusammen.
Also es geht um 4 Magier, Zauberkünstler,
also David Copperfield, nicht Gandalf.
Genau, ja, genau. Die werden von einem unbekannten Gönner zusammengebracht und treten dann in einer großen Show in Las Vegas auf, wird von einem Versicherungstypi irgendwie finanziert und ganz am Schluss dieser ersten Vorführung laden sie einen Zuschauer ein, so hier, wir suchen mal einen zufällig raus, so wer möchte denn mal gerne seine Bank ausrauben, weil die Bank wieder böse war und wird zufällig einer rausgesucht und ist ein Franzose und der hat eine Bank in Paris, die Crédit France Und dann teleportieren sie ihn nach Frankreich in die Bank rein. Also von der Bühne weg, irgendwie so in so ein Gerät rein. Das macht klack, klack, er ist weg. Dann übertragen sie irgendwie von seinem Kopf, haben sie ihm so einen Helm aufgesetzt. Übertragen das, was er sieht und ihn selber, also mit Kamera, wieder zurück ins Studio. Und man sieht halt, wie er in so einem Banktresor ist. Und dann wirft er irgendwie eine Karte eine Eintrittskarte von der Show noch da rein. Und dann geht irgendwie so ein komischer Ventilator los und saugt das ganze Geld ab aus dem Raum, wo der gerade ist. Und das Geld landet dann im Publikum. Okay. Das heißt, sie haben aus Paris das Geld abgesaugt und ins Publikum. So. Dann taucht ein Ermittler auf und der erhält eine Interpol-Agentin als Partnerin zugewiesen und die müssen natürlich rausfinden, was dann wie wo passiert ist und die weil in dieser Bank in Frankreich fehlt halt das Geld.
Okay, gut. Und dann verfolgen wir danach die Gangster oder möglicherweise Gangster oder verfolgen wir die Ermittler?
Beides. Wir verfolgen die Zauberer auch, die wissen, oder ja, doch Zauberkünstler, ja. Die wissen nicht, wer ihr Gönner ist, sind da so ein bisschen so, wer ist denn das? Mhm. Und auch wie es weitergeht, wo sie die nächste Show machen, was der nächste Show-Effekt ist. So ein bisschen vorplanen und dann so ein paar Taschenspielertricks und so weiter. Und also es taucht immer mal wieder auf, wenn sie so unterwegs sind. Und wir verfolgen die beiden Ermittler, die dann halt, ja, die erstmal verhaften und rausfinden müssen, wer wie wo was getan hat. Sie können die dann natürlich nicht festsetzen, weil sie waren ja die ganze Zeit da. Sie konnten die Bank nicht überfallen. Und es gibt da noch einen weiteren Menschen, Thaddeus Bradley, gespielt von Morgan Freeman. Der so ein gescheiterter Zauberkünstler ist und mit der Kamera immer so Tricks filmt, um die dann später in seiner Fernsehsendung aufzudecken.
Hm. Ja. Ich sehe gerade, der ist tatsächlich ja ziemlich gut besetzt. Also
der ist ziemlich krass besetzt, ja.
Also wir haben hier so neue Oscar-Menschen wie Mark Ruffalo, also der hat ja nicht den Schauspieler-Oscar gekriegt, glaube ich, aber der war halt in Spotlight mit drin, also Mark Ruffalo, dann haben wir Jesse Eisenberg, den ich auch sehr gerne sehe, Woody Harrelson, Dave Franco und Morgan Freeman natürlich, Michael Caine. Isla Fisher, oh ja, Entschuldigung. Also krass. Warum habe ich den
krass noch nicht gut geguckt? Besetzt? Ich weiß nicht, du solltest ihn gucken, es ist ein wirklich toller Film. Macht richtig Spaß. Ist klug, ohne dich als Zuschauer so blöd dastehen zu lassen. So, man rätselt ja ein bisschen mit, man überlegt sich, wie kann das sein? Wie passiert denn das? Und dann kriegst du es ein bisschen erklärt und dann, ach ja, und dann kannst du die nächsten Sachen schon schließen und dann ist aber nicht so, dass er dir das so vorbuchstabiert und so. Das ist wirklich gut. Also macht richtig Spaß.
Okay.
Und dreht dann noch weiter auf. Ich möchte da jetzt nicht noch viel mehr. Entschuldigung, zu viel Bier getrunken. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel mehr erzählen, aber es ist halt so klassische Dreiecksstruktur. Ich habe jetzt den ersten Trick erzählt, den gilt es zu lösen, dann kommt der nächste und baut sich halt immer weiter auf und es wird immer größer und es wird immer umfassender und es wird immer dramatischer und es wird immer spannender und wirklich gut. Ganz toll.
Ja, ich sehe gerade in dem Nachfolgefilm Now You See Me 2 sind die wichtigen Hauptdarsteller auch alle wieder dabei. Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Michael Caine, Morgan Freeman. Dann kriegen wir da noch dazu Daniel Radcliffe und Lizzie Kaplan. Also auch da offensichtlich fast alle wieder an Bord. Weiß nicht, vielleicht gibt es ja Gründe in der Geschichte, warum nicht alle wieder dabei sind, die will ich gar nicht wissen. Aber offensichtlich die Fortsetzung jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen unbekannten Leuten weitergedreht, sondern
Isla Fisher spielt nicht mit, weil sie schwanger ist.
Ah, okay. Na, siehst du.
Oder war.
War, ist, muss, kann, darf.
Ja, jetzt nicht mehr, doch. Ei, doch nicht mehr nach der Geburt.
Ei, richtig. Ja. Okay, now you see me. Now haben wir schon mal besprochen, wenn die,
unfassbar,
wenn die Hörer das wissen möchten, was echt zum Beispiel Claudia davon dachte, dann müsst ihr relativ weit zurückgehen ins Jahr 2013, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Und zwar in den 16. Juli, Folge 294.
Krass, der 11. Juli war Kinostart.
Ja, dann hat sie ihn wohl gleich geguckt, ne?
Oder in der Sneak gesehen.
Ja, es steht hier wortwörtlich im Artikel, Claudia ist im Podcast längere Zeit nicht zum Zug gekommen, weshalb es jetzt in geballter Ladung ihre Meinung zu Die unfassbaren Now You See Me, Despicable Me 2, Behind the Candelabra und Barbarian Sound Studio gibt. Also Claudia hat offensichtlich den großen Rundumschlag gemacht in dieser Sendung und es war wohl damals schon so, dass sie mal eine Zeit lang nicht dabei war. Ich weiß jetzt nicht, warum das so war, aber das könnt ihr alles rausfinden, wenn ihr euch Folge 294, die wir natürlich jetzt nochmal verlinken werden, anhört. Wer weiß, was Claudia zu dem Film gesagt hat, ich weiß es nicht. Steht jetzt hier auch nicht aufgelistet.
Ich möchte ihn auf jeden Fall empfehlen.
Sehr gut. Ja, ich hatte den auch, glaube ich, schon ein paar Mal irgendwie bei iTunes, meine ich wohl, so unterm Mauscursor oder unterm Touch-Dings-Knopf auf dem Apple TV. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich da nie geklickt, hätte ich jetzt vielleicht mal machen sollen.
Ja, jetzt kannst du dir beide Netflix angucken.
Ja, ich habe ja gerade kein Netflix, aber okay.
Ach so.
Rar. Naja, habe ich ja was anderes angeguckt.
Erzähl.
Und zwar Snowpiercer.
Warte kurz, Snowpiercer.
Was könnte ein Snowpiercer sein? So eine Ahnung?
Ich denke, der baut große Figuren und macht dann Drahtringe rein. Aus große Figuren aus Schnee.
Eine schöne Assoziation, aber nein. Der Snowpiercer ist ein Zug. Und zwar, also jetzt kommt der Megawitz, ist sowas wie ein ICE, ist quasi der Ice Train. Okay, der war schlecht.
Unsere amerikanischen Kollegen sagen das ja immer.
Ja, ich weiß, ich habe einen kanadischen
Kollegen. Ja, bla, bla, bla.
And then we go on the ice train. Und dann denkst du dir immer, was machen die?
Mit was für einem Zug fahrt ihr?
Ja, I came here with the ice train. Was hast du gemacht? Aber der ist ja auch weiß. Ich meine, natürlich, warum sollten die Leute nicht die Assoziation haben? Steht halt riesig Eis drauf an der Seite.
Ja, du solltest ab sofort dann immer sofort mit Ice Ice Baby einstimmen.
Okay.
Was jemand sagt.
Ja. Ja, natürlich. Klar, sicher. Jedenfalls zurück zu Snowpiercer.
Ja.
Die Geschichte ist die folgende. Gleich im Vorspann erfahren wir, dass die Welt fürchterlich überhitzt gewesen ist und wegen Global Warming. Und die Menschheit hat irgendein komisches Aerosol namens CW17 oder sowas entwickelt, das man in die obere Atmosphäre sprüht und das die Erde dann abkühlen soll. Das machen sie dann. Und zack, ist Eiszeit. Das war nicht so clever. Die ganze Menschheit ist irgendwie mehr oder weniger ausgestorben.
Das haben sie 1816 auch schon mal gemacht.
Wie meinen?
Da war ein Vulkanausbruch. Der hat auch mal schön den Sommer schneien lassen.
Ah, okay.
Hm.
Ja, also hier ist es jetzt ein globaler Effekt. Es ist tatsächlich so, dass einfach die gesamte Welt schlagartig von Schnee und Eis überdeckt wurde, weil dieser Effekt dann doch wohl größer war, als man das berechnet hatte. Und es gibt eine moderne Arche, die in diesem Fall ein Zug ist. Der ist wohl vorher schon gebaut worden aus anderen Gründen. Es gibt einen Menschen, der der Meinung ist, dass das eine clevere Idee wäre, eine transkontinentale Eisenbahn zu bauen, die über alle Kontinente geht und die genau ein Jahr braucht, um einmal rumzurasen. Und aus
rast der nicht so sehr, oder?
Bitte?
Rast der dann wirklich?
Ja, die ist dann, die Strecke ist 438.000 Kilometer lang, weil die irgendwie so kringelig über alle Kontinente geht.
Ach,
und ja, dieser Zug ist so stabil und so massiv, dass er weder in der heißesten Wüste noch im eisigsten Antarktis, wo er auch lang fährt, irgendwie aufgehalten werden kann. Also der kann auch so durch, es gibt dann so ein paar Szenen zum Beispiel, wo auf der Strecke dann so Eis Blöcke festgefroren sind und da rast er einfach durch und es ist dem egal. Und das ist jetzt so eine moderne Arche, auf die sich die Menschen, die restliche Menschheit, alle, die es noch gibt, gerettet haben und die leben dort in einer Mehrklassengesellschaft. First Class, Economy und das Gesindel. Und so ist das auch aufgeteilt. An der Spitze des Zuges ist die First Class und in der Mitte ist irgendwo, weiß nicht, so Verwaltungstrakt und Mittelclass und hinten lebt das Gesindel. Und das ist dann wirklich wir lernen eine Figur namens Curtis kennen, der lebt ganz hinten und dort ist es ein faschistoides Regime, was diese herrschende Klasse da führt. Und die Personen um Curtis herum, die wir kennenlernen, sind im Grunde freiwillig, sie sind Abfall sozusagen, menschlicher. Die leben da hinten, weil man hin und wieder mal was von ihnen braucht. Gefüttert werden sie mit so komischen schwarzen Proteinschlons, dass sie so gerade eben am Leben hält. Und wenn sie aufmucken, werden sie einfach erschossen. Und denen geht's wirklich nicht gut. Die leben absolut im Dreck, in ihren eigenen Fäkalien mehr oder weniger. Und da schürt das natürlich dann Hass gegen die herrschende Klasse. Und es wäre jetzt nicht ein spannender Hollywood-Film, wenn es nicht einen schönen Aufstand geben würde, dem wir dann beiwohnen dürfen. Und im Grunde begibt sich eine Gruppe von Aufständischen, angeführt von Curtis, auf einen eigentlich aussichtslosen Kampf auf dem Weg im Zug nach vorne mit dem Ziel, The Machine zu erreichen, also die Lokomotive vorne, die von einem Mann angeführt wird, der diesen Zug gebaut hat, und der von der restlichen Bevölkerung des Zuges quasi wie ein Gott verehrt wird dafür, dass er diesen Zug gebaut hat und dass er alle am Leben hält.
Aber ganz kurz, ja. Wie essen die?
Das will ich jetzt nicht im Einzelnen verraten. Wenn wir uns den Zug nach vorne kämpfen in diesem Film, dann ist das zum einen natürlich ein bisschen brutal und es ist auch sehr spannend. Zum anderen ist es aber auch immer wieder so ein Entdecken, wie das alles geht und was die da alles haben in dem Zug. Am Anfang sind wir sehr, sehr weit hinten, da ist es alles dreckig und eklig. Und
Ach so, wir folgen denen von hinten nach vorne
quasi. Richtig, es ist ein sehr linearer Film. Er ist auch absolut toll inszeniert, weil je weiter wir nach vorne kommen, desto anders wird die Welt. Ja, und man fragt sich immer, was hinter der nächsten Tür ist, weil der Zug ist auch wahnsinnig lang. Also es sind, ich weiß nicht, wie viele Wagen, 40 oder sowas. Da gibt es viel zu entdecken. Jeder Wagen ist anders und am Anfang ist es noch sehr basic. Da sind so ein paar Lagerwagen und so, die haben alle keine Fenster und dann ist halt hier die hinteren ein paar Wagen, da leben halt die armen Leute und sind da so zusammengepfercht und dann gibt es natürlich irgendwo so Sachen, die halt gemacht werden müssen. Irgendwo werden diese Proteinbars hergestellt und es gibt irgendwo, wo das Wasser aufbereitet und gereinigt wird und so. Da sind so ein paar so Technikwagen quasi. Und dann kommen wir aber irgendwann weiter vorne und da will ich jetzt auch gar nicht groß erzählen, wie dann die Leute, die weiter vorne leben, was man so alles entdecken kann. Und natürlich gibt es da Teile der Bevölkerung, die, wenn du weiter nach vorne kommst und bist jetzt einer von den Hinteren, dann wirst du natürlich schief angeschaut. Und da gibt es einige, die haben die Funktion, irgendwie für Sicherheit zu sorgen, die kämpfen dann gegen dich. Und es gibt natürlich einfach andere, die sind irgendwie Zivilisten und schauen dich mit großen Augen an und wissen gar nicht, sowas wie dich haben sie noch nie gesehen. Weil du kannst da ja eigentlich nicht hin. Du gehörst nach hinten in den Zug und du hast auch kein Recht, dich frei zu bewegen. Du kommst normalerweise nicht mal bis zur ersten Tür. Und das ist dann so ein Aufeinanderprallen dieser Welten und genauso mit staunenden Augen, wie unsere Protagonisten nach vorne gehen und sich weiter durchkämpfen und versuchen zu verstehen, was sie da alles sehen, genauso geht es uns als Zuschauer dann auch. Und natürlich ist das eine Parabel auf Klassengesellschaften, auf die Menschheit, wie sie heutzutage organisiert ist, dass wir da irgendwo Superreiche haben, die Dinge haben, von denen sich die Ärmsten nicht mal eine Vorstellung machen können. Und dass wir die auch irgendwie mit Gewalt unten halten. Vielleicht nicht ganz so direkt und plakativ, wie es jetzt in diesem Film dargestellt wird, aber auf die eine oder andere Art natürlich schon. Und die Revolution frisst ihre Kinder, all solche Themen werden irgendwie angerissen und das wird irgendwie so ein bisschen verarbeitet in dem Film und das Ganze unter dem Gewand eines spannenden Actionfilms von einem, ich glaube, Koreaner inszeniert, ich bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Aber in dem Vorspann stand irgendwas von irgendeiner koreanischen Filmproduktion. Deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, dass er Koreaner ist, ohne dass ich das recherchiert hätte. Und ja, toll gemacht.
Ist es.
Okay, gut. Toll gemacht, weil zum Beispiel dialogmäßig sehr reduziert. Also es wird zwar gesprochen, es wird auch teilweise in manchen Szenen viel gesprochen, aber in den entscheidenden Szenen ist es oft so, dass nur Bilder sprechen. Und das fand ich ganz, ganz toll gemacht. Die Art und Weise, dass es in diesem Zug ja nur zwei Richtungen gibt, vor und zurück, ist auch irgendwie schön eingesetzt, weil uns immer klar ist, das da ist die Marschrichtung, wir müssen nach vorne. Und manchmal geht es ein Stück zurück und es fühlt sich dann auch wirklich als Zuschauer wie so ein Zurückgeworfenwerden an, weil jetzt kommen wir plötzlich wieder in Wagen, die wir schon kennen. Und und das fühlt sich falsch an. Wir wollen vorwärts, wir wollen nach vorne. Und jedes Mal kommt wieder eine Tür, die Türen sind dann immer verriegelt und müssen irgendwie aufwendig aufgemacht werden und man weiß halt nicht, was ist dahinter. Mal machst du eine Tür auf und es ist ein Wunderland dahinter und mal machst du eine Tür auf und hier stehen hunderte von Soldaten gegenüber, die jetzt dann natürlich das nicht cool finden, dass du die Tür aufgemacht hast. Und ja, spannender Film, toller Film, interessant erzählt, actionreich und sehr Sci-Fi-mäßig. Mit dem Ende war ich nicht ganz so 100% zufrieden, aber da will ich jetzt auch gar nicht groß drüber reden, weil das würde jetzt, wenn ich da jetzt ins Detail gehe, was mich da gestört hat, dann würde ich wahrscheinlich zu viel verraten. Trotzdem würde ich insgesamt, bin ich sehr positiv rausgegangen aus dem Film und würde den irgendwo so in der 8-Punkte-Richtung ansiedeln, denke ich. Also okay. hat mich überrascht und hat mir gefallen.
Hast du ihn auf Deutsch oder Englisch geschaut?
Ich habe ihn anfangs auf Englisch geschaut und dann war mir das Gemurmel da irgendwie zu schwierig zu folgen und habe ich ihn auf Deutsch geschaut.
Okay.
Da kann ich nicht klagen über die Synchro. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte einen Film gesehen, den ich nachher bespreche, da meinte ich Snowpiercer, wo die Synchro völlig in Ordnung war. Das Einzige, was dann dazu geführt hat, dass ich manchmal die Untertitel anmachen musste, es gibt eine Figur, die redet, ich vermute koreanisch, ich weiß nicht, irgendeine asiatische Sprache, und die wird im Deutschen dann, wenn sie asiatisch redet, wird sie untertitelt, das ist dann okay. Mhm. Aber es gibt auch Szenen, da spricht sie in ein so ein komisches Übersetzungsgerät, das ist so ein Kasten, den hält er sich dann irgendwie, also wie so ein Handyrekorder, wie so dein H2, der leuchtet schick blau, den hält er sich dann irgendwie so an den Hals. Und spricht da rein und das Ding simultan dolmetscht dann in dem Augenblick. Und das Ding haben sie irgendwie zu leise abgemischt. Der ist super schlecht zu verstehen. Vielleicht lag das auch an der Einstellung meiner Dolby Digitalanlage, ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich alles andere ganz toll hören können, nur wenn dieses Ding geredet hat, war das ein fürchterliches Genuschel und ich habe jedes Mal nicht verstanden, was der gesagt hat.
Nicht mal auf Deutsch?
Nee, nicht mal auf Deutsch, weil der sagt dann, der redet koreanisch und dann simultan dolmetscht dieses Teil. Und zwar leiser als das Koreanische. Oh. Und auch so mit so einer Computerstimme, die komisch klingt. Und dann hörst du manchmal nur noch den letzten Teil vom Satz oder so. Und da habe ich dann gedacht, hä, was hat er gesagt? Dann manchmal ergibt sich's aus der Reaktion des anderen, dann denkst du dir, ja, okay, geschenkt, ich kann mir ungefähr vorstellen, was er gesagt hat. Und manchmal redet er aber auch längere Abschnitte und du verstehst nur die Hälfte und dann denkst du dir, das war mir jetzt zu viel, was ich nicht weiß, spule ich zurück, versuch's nochmal, denkst mir, ach, kacke, mach ich einen Untertitel an. Und das halt, deshalb habe ich in dem Teil, wo diese Figur, die das benutzt, sehr viel spricht, habe ich dann den Untertitel dann angelassen. Das hat mich ein bisschen geärgert, aber da, ja, mei, passiert halt.
Ja. Ich würde gerne noch einen Satz, wo wir gerade jetzt wieder über Sound und so gesprochen haben, noch zu Die Unfassbaren sagen. Diese Kollegin, die der Polizist erhält, diese Interpol-Agentin. Das ist eine Französin. Und in der deutschen Übersetzung spricht die halt ohne französischen Akzent und alles. Halt ganz normal Deutsch. Und im Englischen hat die halt so einen coolen französischen Akzent. Und ich hatte zwischendrin, da war ich irgendwie, hab's abends angefangen zu gucken, war dann müde und dann so, ja gut, guck's halt ein bisschen auf Deutsch weiter. Es war nicht auszuhalten. Es war einfach, es war so schlecht. Also diese ganze Synchro. Und ich bin ja eigentlich sonst eher entspannt im Gegensatz jetzt mal zu dir oder so. Und ja, also das war
gar
nicht.
Leider. Wir haben hier auch in Snowpiercer, also wie gesagt, Synchro eigentlich vollkommen in Ordnung. Da die Tonmischung mit diesem komischen Übersetzungsgerät ein bisschen blöd, aber ansonsten alles gut. Besetzung habe ich mich noch nicht zu geäußert. Ist gut gelungen. Der Curtis, also unsere Hauptfigur, wird von Chris Evans gespielt. Den kennen wir natürlich als Captain America. Dann haben wir als den Menschen, der die Lok erfunden hat, haben wir Ed Harris, also eine Figur namens Wilford. Und ganz hinten haben wir noch so ein etwas so wie so ein Waisen, der ist so ein alter Mann, der hinten ganz, ganz hinten am Zug unter den armen Leuten lebt, der von John Hurt gespielt wird. Und Tilda Swinton und Jamie Bell sind auch noch drin, ist jetzt auch egal, Die sind da beide noch verteilt im Zug. Und insofern auch gute Besetzung, toll gemacht. Und einfach, ja, also viele seltsame Figuren, zum Beispiel die Figur von Tilda Swinton, die ist so ein bisschen fast wie so eine Comic-Figur und dann aber auch plötzlich so böse, also man mag die sofort nicht, wenn die auftritt, man weiß, die ist unseren Leuten, also unseren armen Leuten, wir solidarisieren uns ja von Anfang an mit denen hinten, feindlich gegenübergestellt und ja, aber gleichzeitig irgendwie so auf so eine Art überzeichnet und seltsam und fast comichaft, dass wir auch, ja, dass sie trotzdem eine sehr interessante Figur bleibt, auch wenn wir sie eigentlich hassen lernen. Und der Film einfach vielschichtig und spannend. Also ich fand ihn gut. Ist nicht nur ein normaler Actionfilm.
Okay, cool. Ja, ich habe ihn mir auch direkt schon auf meine To-Watch-Liste geklickt.
Übrigens, wo ich ihn geguckt habe, kann ich vielleicht noch dazu sagen, ist nämlich im Moment kostenlos bei Amazon Prime drin. Kann man einfach so gucken, wenn man Prime hat.
Mhm. Ah ja, bei Netflix ist er auch dabei.
Ah, na siehst du, dann
ja,
vielseitig verfügbar sozusagen.
Ja, das ist doch immer schön, wenn so gute Filme auch verfügbar sind, oder?
Ja, absolut. Nochmal ganz kurz zu meinem Bier.
Ja, oh ja.
Schöne Zitrusnote. Eine leichte Bitterkeit, die für meinen Geschmack dürfte da sowohl mehr Zitrus als auch mehr bitter sein. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zurückgenommen, damit es nicht ganz so krass nerdmäßig ankommt. Aber ein gutes Bier. Schön. Also gefällt mir. Kaufe ich wieder.
Okay, cool.
Was haben wir noch?
Du warst, wir waren beide ein paar Tage unterwegs.
Richtig, du warst zuerst unterwegs, deshalb fängst du an.
Ja, ich war, wie letzte Woche schon angekündigt, für einen Tag in Hamburg gewesen. Und um dort zu einem Schneider zu gehen, um mir dort meinen Hochzeitsanzug für den Oktober schneidern zu lassen.
Da fährst du extra nach Hamburg?
Ja, ich habe doch da Lilian gearbeitet und meine Bezahlung war ein Anzug. Und
deshalb hast du jetzt Teil, da den Schneider deines Vertrauens.
Teil meines Anzugs und dieses Erlebnis dort in diesem Schneider war einfach so fantastisch, dass ich da jetzt wieder hingefahren bin. Und es war wieder so toll.
Cool.
Ja.
Wie lange dauert das jetzt? Bis der Anzug kommt?
In sieben Wochen ist die Zwischenanprobe und dann nochmal 2-3 Wochen später ist final fertig.
Cool.
Da müsste ich nicht wiederkommen. Ich so, aber wenn ich einen Grund nach Hamburg, ja, dann kommen sie vorbei. Okay.
Hey.
Ja, also kann ich ihn anziehen und dann gehe ich direkt gegenüber in die Bar.
Ach, der ist direkt da in der Nähe.
Ja. Direkt schräg gegenüber. Da sind wir doch auch schon zusammen vorbeigelaufen, oder?
Da sind wir schon zusammen vorbeigelaufen, aber ob du da gesagt hast, dass da der Schneider ist, das weiß ich nicht.
Ich sage das eigentlich immer.
Okay, gut.
Ich nerv ja alle Leute damit. Aber wir können, dann ja, musst du notfalls beim Abholen einfach mitkommen.
Ja. Wer weiß, vielleicht ergibt sich's.
Ja. Ja, genau. Und am Vortag sind wir, wir sind am Montag hingefahren. Irgendwie früh Feierabend gemacht um zwei.
Oh, wer kann, der kann das machen.
Oh, manchmal geht das. Genug Überstunden hast.
Okay.
Sie haben jetzt neulich erst wieder auf 40 ausbezahlt. Deswegen hatte ich noch 40 übrig.
Okay.
Ja, wenn du um 7 anfängst, ist ja 1 Uhr oder so, oder um 7, da hast du halt.
Wie neiden dir das Stunden nicht? Du hast um 1-2er gemacht und dann seid ihr los.
Ja, genau, dann sind wir los.
Wann ist man dann da? Für 4-5 Stunden Fahrt?
Ja, sowas. Ich glaube, wir waren um 6:30, 7 oder so da.
Ja, was vom Abend so. Man ist genau, ja. Fertig, aber man hat noch was vom Abend.
Ja, genau, so ein bisschen rumgelaufen, wir haben unterwegs gegessen. Irgendwie haben wir unterwegs, genau, wir hatten irgendwie alle möglichen Sachen mit, haben die dann unterwegs gegessen. Und dann sind wir runter an die, also wir haben in St. Pauli gewohnt, sind runter ans Wasser gegangen, haben uns ein Bierchen gekauft, haben hingesetzt, aufs Wasser geguckt. das war mein Sündetag in den 6 Wochen.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Alle Hörer, die jetzt gerade eben, als du gesagt hast, ein Bierchen gekauft, haben die alle gezuckt und haben sich gedacht, was?
Moment.
Was ist denn da los?
Ja, genau. Das ist schon Tradition. Ich habe das zum ersten Mal gemacht 2010 vom Ironman. Und da war eine Woche oder anderthalb Wochen vor dem Ironman war doch der Tim Morrison, Mr. Martini aus USA da. Und da haben wir natürlich 2 Tage durchgesoffen und das kann ich mir dann nicht entgehen lassen. Also, ja, also Sport ist Sport, aber Schnaps ist Schnaps. Ich bitte dich. Das geht schon vor. Deswegen habe ich eigentlich immer irgendeinen Tag, wo es nicht geht. Also, natürlich wäre es gegangen, aber ja. Ja, und dann sind wir auf dem Rückweg noch in St. Pauli im Chuck Club von der Betty Kupsa vorbeigegangen. Und die Betty war leider nicht da. Die hat ja früher ich kenne sie aus dem Löwen, weil sie dort gearbeitet hat sehr lang.
Ja.
Und haben uns dort, ich glaube, 5 Chucks reingetan. Das sind halt in einem, die machen das so als Menü. Da kriegst du halt so ein Chuck ist halt so ein, ich weiß nicht, wie viel das ist, 50 Milliliter oder sowas.
Also ein kleines Glas, ein wirklich ein kleines Glas.
Ein kleines Glas, genau, so dass du den Drink gerade probieren kannst. Und die haben das halt so als Menü. Weißt du, da hast du dann 5 Drinks und das Lustige ist, nach 3 Drinks kommt halt ein Zwischenbier.
Ja, sehr geil.
Das ist total cool so. Oh, auch ein kleines Glas.
Damit sie hier nicht so viel Alkohol trinken, haben wir jetzt noch ein Glas Alkohol für zwischendurch.
Ja, genau, so ein kleines Zwischenbier, um das zu neutralisieren. Und dann haben wir noch eine Buttermilch-Margarita, weil die war nicht in diesem Menü dabei. Die habe ich dann auch noch. Und noch irgendeine. Also wir hatten am Ende 7, aber haben uns die halt geteilt und dann geht's.
Dein kleiner Sündetag war also eher ein großer Sündetag.
Ja, wenn ich mal trinke, dann kann ich auch richtig trinken, oder?
Ich sehe schon, das Konzept mit dem ich trinke nicht, das hat so, das ist so eine Gießkanne mit so einem rausgerosteten Boden.
Nö, also das würde ich nicht sagen. Okay. Eine Gießkanne mit einem kleinen Loch.
Na gut. Okay.
Ja, und super geile Bar. Unbedingt hingehen.
Chuck Club.
Ist wirklich richtig gut.
Wo ist die?
In St. Pauli. St. Pauli. Okay. Taubengasse oder so
ähnlich. Ja, Stadtteil reicht ja, damit man das so ein bisschen zuordnen kann.
Ja, genau. Nee, und passt da auch gut hin und so.
Ja, die Betty ist schon
Demo. Die Welt ist echt eine gute Idee. Wir haben sie leider knapp verpasst. Irgendwie. Die waren Stunden später, als wir raus waren, war sie dann da. Aber
ja.
War noch Demo irgendwie in der Nähe und ja, war ein bisschen aufregend kurz.
Okay.
Also war keine Prügelei oder so, aber es waren halt, hier standen plötzlich ganz viel Polizei und da noch und dann kam da noch mal irgendwie 20 Mann angelaufen, so, wow, okay, lass uns mal schnell in die Bar gehen. Da drüben ist die Bar. Okay, tschüss.
Ja, man will da nicht zwischen die Fronten geraten, wenn man erstmal nicht mal weiß, für was oder gegen was man gerade demonstrieren soll.
Ja, genau. Wenn du dann da irgendwie so dazwischen stehst, so ganz nah dran, weil wir mussten an der einen Stelle, mussten wir halt echt direkt dran vorbei. Aber es waren halt, weiß ich nicht, 40 Demonstranten. Das war halt irgendwie gut. Ja, und die haben sich dann, glaube ich, später auf dem Rückweg ins Hotel, hatten die sich aufgelöst. Und irgendwie waren dann plötzlich ganz viele junge Leute oder Leute in dem Alter wie diese Demonstranten in dem Viertel, wo wir da rumgelaufen sind, also innerhalb von St. Pauli. Also wir sind dann hinten noch so ein bisschen rum, wir sind noch die da Große Freiheit, wie heißt die Straße? Da heißt die Straße Große Freiheit?
Ich glaube ja.
Ja, da sind wir noch hochgelaufen, einfach so, die Jenny war noch nie in St. Pauli, also Hamburg schon, St. Pauli, aber Reeperbahn und so noch nicht. Da sind wir da einfach mal überall langgelaufen und an einem Montagabend im Sommer um 9. Also generell da hinten ist ja echt
harmlos. Wenn man da noch nicht war, dann muss man das aber mal gesehen haben.
Ja, ist cool. Ja. Dann sind wir da rum und dann waren wir halt irgendwann so, waren da auch so ganz viele junge Leute. Okay. Und dann sind wir aus diesem Bereich ein Stückchen raus, weil unser Hotel war nicht so direkt in diesem Viertel. Und dann standen halt an dem Rand eine Gruppe von Polizisten, dann sind wir Stückchen weitergegangen, schon wieder eine Gruppe, so, die haben also quasi einfach noch diesen Bereich abgesperrt, um dass da jetzt nicht noch irgendwas passiert.
Okay.
Also ja. Uns haben sie nicht behelligt, wir waren denen total egal, aber die standen halt schon so, dass jeder nur die Kollegen im Rücken hatte.
Ja, ja, das, wenn die das ernst also meinen, dann machen die das schon so, ne?
Genau, schon praktisch und mit Schienbeinschoner und allem drum und dran.
Ja, die sehen halt dann immer gleich aus wie Robocop, das ist ja ein bisschen übertrieben.
Ja, das ist echt krass. Und wenn du halt so einen halben Meter vorbeiläufst und freundlich grüßt und die grüßen freundlich zurück, weil es sind ja auch noch Menschen. Okay, alles klar, ja, gut. Nett.
Hm. Naja.
Ja, so war das.
So war das also.
Hamburg. Hamburg. Und nächsten Tag dann beim Schneider. Ja, sehr gut.
Gleich, also. Nee, ich sag jetzt nichts über deine Figur. Ja, alles gut.
Ja.
Ja.
Du wirst im Oktober neidisch sein, wenn du mich in meinem roten Anzug.
Da bin ich fest von überzeugt, dass dieser Schneider, der bestimmt was auf den Leib schneidet, was ganz, ganz toll aussieht. Wo ich überhaupt nicht mithalten kann mit meinem Anzug von der Stange. Auch wenn ich.
Kannst du auch dahin fahren?
Ja, aber. Ja, sicher. Habe ich gerade nicht das Geld für.
Ach so. Wo warst du denn?
Ich war im Mittelalter. Nein, ich glaube, das ist gar kein Mittelalter mehr. Ich war 2008 schon mal auf einer Veranstaltung namens Wallenstein. Das ist Europas größtes historisches Festspiel. Und auch wenn ich jetzt nicht so der Mittelaltermarkt-Typ bin, dann kann ich auch begründen, warum ich da trotzdem hingehe, weil das nämlich nicht so ist wie diese Mittelaltermärkte, die es überall gibt, sondern es ist eine Stadt, die Stadt Memmingen, die ihre Geschichte feiert. Und das alle 4 Jahre passiert das. Und die sind im Jahre 1630 damals vom Feldherrn Wallenstein, wer den nachschlagen möchte, da gibt es genug Literatur dazu, wer das war und was er so gemacht hat, im Dreißigjährigen Krieg sind die belagert worden von dem. Der hat einfach so quasi einen Platz gebraucht, wo er mal Pause machen kann mit dem Krieg und ist mit seinem Heer da eingezogen, mit allen, was da so dazugehörte und hat in dieser Stadt quasi sozusagen Pause gemacht. Und zum einen war das natürlich eine Belagerung der Stadt, was eigentlich ja erstmal nicht so cool ist. Zum anderen bedeutet das aber auch, wenn da so ein riesiges Heer in deiner Stadt Pause macht, dass du mal eine vorübergehende Pause vom Krieg hast, weil wo so ein riesiges Heer lagert, das traut sich vielleicht niemand anzugreifen in dem Augenblick. Die Schlachten finden dann für ein paar Jahre woanders statt. Und du hast einen Sommer lang, in dem Fall war es der Sommer des Jahres 1630, hast du als Stadt mal Pause. Du bist zwar militärbelagert, aber dafür kommen auch nicht dauernd Leute und brandschatzen deine Stadt in Stücke. Zumindest haben die Memminger das offensichtlich so wahrgenommen und haben deshalb irgendwann angefangen, sich positiv an diese Zeit zu erinnern. Und das geht bis heute. Und die Stadt spielt heute alle 4 Jahre in einem großen historischen Festival diesen Sommer 1630 nach für eine Woche und versetzt die ganze Stadt in das Jahr 1630, vor allem einige Lagerbereiche. Und das beginnt am Sonntag mit einem großen Einzug der Truppen sozusagen. Und dann gibt es viele Gruppen, das sind dann Dragoner, Kürisser, also berittene Infanterie, Pikeniere, Musketiere und verschiedene Söldnergruppen, Kaufleute, die solchen Armeen immer hinterhergezogen sind, weil da natürlich viele Leute sind, die irgendwie Dinge brauchen, denen man irgendwas verkaufen kann und so weiter. Und das Ganze mit einem Historienbeauftragten in vernünftigen Kostümen, die eben nicht wie auf einem Mittelaltermarkt, wenn du auf so einen Mittelaltermarkt gehst, dann hat da jeder sein selbstgenähtes Kostüm und der eine ist irgendwie von 200 Jahre vor dem anderen und die sitzen da nebeneinander so, als hätten die gleichzeitig existiert und kein Mensch hat da irgendeine historische Korrektheit im Blick, weil natürlich auf diesen Mittelaltermärkten jeder macht, was er will. Was ja auch okay ist, ist halt eine andere Baustelle, aber hier ist es eben so, dass es da tatsächlich ein von dem Verein einen Überblick darüber gibt, was gab es zu dieser Zeit, was gab es nicht und dass da eben genau drauf geachtet wird. Das wirst du dann eben nicht sehen, dass irgendjemand, der in diesem Lager sich befindet, wo sozusagen aktiv gespielt wird an diesem Jahr, dass da irgendeiner ein Handy rausholt oder ein Fotoapparat oder dass da irgendjemand Ohrringe drin hat oder eine moderne Brille trägt oder auch nur eine Uhr am Arm hat oder sowas. Sondern da ist halt wirklich, vorher sind diese Kostüme abgestimmt worden, sind geschaut worden, was kann man da machen, was gab es in dem Jahr und so sehen die Leute dann halt auch aus, von Kopf bis Fuß. Und das Ganze geht dann eine Woche und in dieser Woche...
Das heißt, die haben auch keine richtigen Klos und so? Oder?
Na, ich sag mal, was hinter den Kulissen getrickst wird, ist natürlich was anderes. Also es geht um den Schein, den du siehst, wenn du als Gast in diese Stadt kommst und gehst zum Beispiel in das Lager, wo die Leute wohnen sozusagen, das sind so die Stadtparks, werden zu solchen Lagern umgebaut. Und da ist dann eben so, da sind dann so verschiedene Bereiche, sind abgezäunt, also sind einfach so Pflöcke in den Boden gehauen, so eine Latte quer. Und da ist dann der Zaun und hinter dem Zaun ist 1630. Und da stehen dann Zelte und da stehen das Lagerfeuer an und da stehen Kanonen rum von den und da stehen die Waffen von den einzelnen Truppenteilen. Also wenn du jetzt in den Kanonierlager guckst, dann sind da große, schwere Wagen mit Kanonen drauf, da ist der Pulverwagen, da ist der Wagen mit der Munition und da sind verschiedene andere Versorgungsgeschichten, da stehen die Pferde, das sind große Zelte und die Leute liegen da auf Strohsäcken und warten darauf, dass, weiß ich nicht, der Hauptmann sagt, dass sie wieder antreten sollen oder sowas. Das heißt, sobald du über diesen Zaun in dieses Lager reinguckst, siehst du nur authentisches 1630. Dass da natürlich jemand in so ein Zelt gehen kann und dann in dem Zelt mal sein Handy rausholt und guckt, wie spät es ist, das mag sein. Und dass da drin irgendwo in dem Versorgungszelt auch ein moderner Kühlschrank steht und eine halbwegs modern eingerichtete Feldküche ist, damit die was zu essen haben, das ist natürlich so, ganz klar. Aber du siehst es halt nicht als Gast. Wenn du von außen okay, rauf guckst, cool, dann siehst du ein authentisches Bild oder ein so eben wie dieser Verein tut sein Möglichstes. Es ist ein kleiner Verein, der sind alles ehrenamtliche Leute. Der Verein hat nur wenige Verwaltungsangestellte, von denen ich ein paar kenne. Ich bin da möglicherweise nicht ganz unbeeinflusst. Aber es ist, die tun alles, was ihnen möglich ist, um das so authentisch wie möglich hinzubekommen. Das ist nicht immer perfekt, das gelingt natürlich nicht immer hundertprozentig, aber sie geben sich echt, echt viel Mühe. Und es ist eine beeindruckende Show. Also die haben dann auch Gäste aus England, aus Schottland, aus der Ukraine und so weiter. Die versuchen da viel auf die Beine zu stellen, um diese Zeit sozusagen nochmal erlebbar zu machen, um die anfassbar zu machen. Und da sind, ich glaube, 4000 Darsteller im Einsatz. Da sind über 300 Pferde dieses Jahr gewesen, zum Beispiel bei dem Einzug. Da wird dann zum Beispiel ein Nachbau der größten Kanone, die es im 30-jährigen Krieg gab, die sogenannte Nachtigall, eine große Artilleriekanone, die ist dort, die hat man nachgießen lassen, aus Metall gießen lassen. Die ist nicht schussfähig, weil das auch, glaube ich, nicht sinnvoll wäre, so ein Ding heute nochmal zu schießen. Da fliegen wahrscheinlich überall die Fensterscheiben raus. Aber sie ist in ihrer vollen Größe sozusagen nachgebildet dort und wird dann von Pferden reingezogen bei diesem Einmarsch. Und das ist extrem beeindruckend, weil dieses Ding ist riesig, diese Kanone, und eben auf so einem Wagen drauf, aus Holz, mit Holzrädern, die solchen Metallbeschlag dann auf den Laufflächen haben. Mhm. Und es braucht 8 riesige Kaltblüterpferde, um dieses Ding zu ziehen, weil die so schwer ist. Und wenn du mal so ein Kaltblüterpferd aus nächster Nähe siehst, ich habe jetzt nicht so oft mit Pferden zu tun, aber wenn man so, man kennt ja so diese Reitpferde, die stehen ja hin und wieder mal, wenn man irgendwo spazieren geht, so auf der Koppel rum. Und dann siehst du so ein Kaltblutpferd, das ist so einfach von der Masse her, ist das einfach 2 Reitpferde ungefähr. Ich habe das jetzt mal nachgeschlagen, die wiegen teilweise bis zu 1 Tonne, die Viecher wohl. Und die sind einfach massiv, diese Tiere, und dann brauchst du 8 von denen, um dieses Teil zu bewegen. Das ist krass. Das ist schon heftig. Und die schwitzen auch richtig. Also du hast dann, wir haben auf der Tribüne gesessen bei dem Einzug, und dann kommt diese Kanone vorbei, die ist sozusagen das Highlight des Umzugs, mit diesen 8 Pferden, und die müssen dann vor der Tribüne um so eine Kurve rum, und die Leute, die Pferde sozusagen führen, haben das auch alles sehr, sehr gut im Griff gehabt und haben es gut gemacht. Und dann laufen diese Pferde vorbei und dann riechst du den Schweiß von den Pferden. Also weil sie müssen sich auch anstrengen, um das bei der Hitze da wegziehen zu können. Also es ist schon, man spürt quasi so nur im Vorbeifahren, dass das anstrengend ist. Und selbst für diese riesigen Tiere, die so unfassbar viel Kraft haben. Ja, und dann kannst du halt nach diesem Einzug, und das geht jetzt eine Woche lang noch, also während wir jetzt sprechen und während die Sendung rauskommt, läuft das noch. Ja, es geht noch bis nächsten Sonntag. Kannst du dann in die Lager gehen, und da gibt es dann verschiedene Vorstellungen, und wenn du bei den Musketieren bist, dann kannst du da sicher auch mal sehen, wie die ihre Musketen laden und da auch mal mit einfach nur Schwarzpulver ohne Kugeln mal so in die Luft ballern. Das knallt sehr beeindruckend. Es gibt so Gefechtsvorführungen, wo Gruppen sozusagen nachstellen, wie so eine Schlacht damals ausgesehen hat. Nur, dass sie sich nicht gegenseitig töten, sondern sich am Ende der Schlacht alle in die Arme fallen. Aber es ist so Gefechtsnachbildungen, wo man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie lief sowas ab, wenn Pikeniere und Kanoniere und Musketiere und so, wie haben die zusammen irgendwie gearbeitet, und wie sah das aus? Dann hast du einfach in den Lagern irgendwelche, kannst du natürlich so Erlebnisgeschichten machen, kannst da mal Bogen schießen, du kannst da mal Armbrust schießen und du kannst da sicherlich auch mal ein Bierchen trinken. Gibt viel, viel Gastronomie und ja, ist dann so ein, mischt sich dann so ein bisschen mit so einem Erlebnispark, bisschen so wie so ein Feeling. Aber ist einfach schon da durchzulaufen und sich das anzugucken, ist sehr interessant. Und vor 8 Jahren habe ich damals mal mitgemacht und habe das Vergnügen gehabt, als akkreditierter Fotograf dort unterwegs sein zu dürfen.
Okay,
und cool. Habe das damals fotografiert, was natürlich toll war, weil ich dann eine Ausnahmegenehmigung hatte, dass ich mich zwar, obwohl ich in dem entsprechenden zeitlich korrekten Gewand unterwegs war, also ich war damals Teil eines Trosses, der eines Söldnertrosses sozusagen, der für Wallenstein gearbeitet hat, und hatte aber die Ausnahmegenehmigung, dass ich eine Kamera bei mir haben durfte, obwohl das natürlich eigentlich sich ein Sakrileg wäre, dort jetzt mit einer Kamera als Teilnehmer rumzulaufen in den Lagern. Aber sie haben halt einige wenige Fotografen akkreditiert, die dann Fotos von dem ganzen Ding machen und sich natürlich dann auch in den Lagern bewegen müssen, können müssen, damit sie nah genug an alles rankommen. Das war ein tolles Erlebnis und diesmal war ich einfach nur als Zuschauer da, habe mir das einfach nochmal von außen angeschaut. Und ja, es ist ein Riesenspektakel. Also wie gesagt, 4000 Leute machen da ungefähr mit und ich war jetzt nur ein verlängertes Wochenende da. Das Ganze geht jetzt noch die ganze Woche und beginnen tut das immer mit einem anderen Fest, was zufällig dann direkt vorne dran stattfindet, aber eigentlich nichts miteinander zu tun hat, aber es ist derselbe Verein, der es veranstaltet. Und das ist ein anderes Heimatfest dort in der Stadt Memmingen und zwar der Fischertag. Da geht es um was ganz anderes. Die haben in dieser Stadt seit das Fest, glaube ich, sogar 200, 300 Jahre älter oder sowas. Also zumindest die Grundlage dieses Festes. Und zwar gibt es einen Stadtbach in Memmingen. Und dieser Stadtbach ist künstlich angelegt. Das ist halt eigentlich ein Kanal, wenn du so willst. Und dieser Kanal wird mit, früher sind da Fäkalien und all sowas eingeleitet worden. Und damit dieser Bach ein bisschen sauber bleibt, hat man irgendwann Bachforellen da eingesetzt, Regenbogenforellen. Weil, jetzt frag mich bitte nicht, was das dann alles bewirkt. Das müsste jetzt irgendjemand, der sich mit Biologie und Bach-Dings auskennt, sagen. Aber irgendwie machen die irgendwas, damit das dann besser ist. Und einmal im Jahr hat man damals diesen Kanal abgelassen, das Wasser rausgelassen, einfach irgendwo hinten das Sperrding oben zugedreht, unten aufgemacht, damit der leer läuft. Und hat den geputzt, weil der natürlich verdreckt und stinkt und so weiter, wenn zumindest früher war das so. Und da mussten aber die Forellen raus. Und demzufolge gab es dann die Tradition, dass man den vorher leer fischt, dass sich die Fischer der Stadt treffen und diesen Bach alle da reinspringen und diese ganzen Forellen rausfischen. Und wenn die fertig sind und alle Forellen rausgefischt sind, dann macht man ihn leer, dann putzt man ihn und dann lässt man ihn danach wieder voll.
Macht man das heute auch noch so?
Und heute macht man das noch genauso. Und das ist dann der Fischertag, wo dann eben alle Forellen gefischt werden an einem Tag. Das ganze Jahr über wird keine einzige Forelle gefischt, da ist Fischen dann verboten. Und das heißt, du hast ein Jahr lang, geht es den Forellen prima, die fischen da, die buddeln da drin rum, was sie halt so machen. Und dann werden sie alle am selben Tag, ist dann leider vorbei. Kann man jetzt von halten, was man will, ist halt eine alte Tradition. Gibt sicherlich Leute, die das nicht so cool finden. Ich bin jetzt auch kein großer Angler oder Fischer oder so. Die werden dann halt.
Angeln die das dann oder ziehen die einfach ein Netz durch den Holzsaal raus?
Nee, das ist tatsächlich ein Wettstreit der Fischer. Es geht darum, die Größte zu fangen. Dann wirst du Fischerkönig. Dann bist du ein Jahr lang quasi in dieser Stadt wichtiger als der Bürgermeister, weil du bist Fischerkönig. Das ist das Größte, was du werden kannst in Memmingen. Ist wirklich so. Also der Fischerkönig ist eine angesehene Person und bleibst du dann auch dein ganzes Leben lang. Also nächstes Jahr wird es sicherlich dann einen anderen geben, der den größten Fisch fängt und der dann Fischerkönig wird. Aber wenn du einmal Fischerkönig in Memmingen warst, dann kennt man dich in der Stadt und dann bleibst du das auch für immer. Und da, das heißt, die springen alle rein in den Bach mit so Keschern und versuchen mit Keschern die Fische zu fangen. Und das Ganze dauert ungefähr 10 Minuten. Also es gibt einen Böllerschuss, einen großen, am Anfang um Punkt 8 Uhr morgens am Samstag, dann springen die alle rein und dann dauert das 10 Minuten und dann hat irgendeiner die größte Forelle. Die werden dann gewogen, die müssen alle lebend abgeliefert werden, du darfst diesen Fisch nicht irgendwie massakrieren oder so, der muss Du darfst den, das ist auch alles mittlerweile mit Tierschutz und so weiter einigermaßen überwacht. Also du musst den Fisch mit dem Kescher möglichst schnell in einen großen Eimer mit Wasser. Der Eimer hat auch gewisse vorgeschriebene Mindestmaße, wie groß der sein muss, dass dem Fisch da drin nicht zu eng ist. Dann musst du den Fisch lebend an der Waage abliefern, wo er dann gewogen wird. Und ja, danach gibt es eine Krönungsveranstaltung, bei der derjenige, der den größten Fisch, also den schwersten, der am meisten gewogen hat, dann eben zum neuen Fischerkönig erklärt wird. Und da ist sehr viel Folklore, das ist ein typisch bayerisches Volksfest.
Wie viele Fische sind denn da drin?
Reichlich, es gibt mehrere hundert
Fische. 4 Wochen lang Fisch da.
Bitte?
Gibt ja dann 4 Wochen lang Fisch in dem Dorf.
Es ist eine Kleinstadt, die hat irgendwie, ich weiß nicht, 40.000, 50.000 Einwohner, keine Ahnung. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich manche von den Fischern sich entschließen, ihren Fisch mit nach Hause zu nehmen, selber zu essen. Manche, ich weiß nicht, wieder gibt es irgendwelche Regularien, wenn du gewinnen willst, musst du ihn abgeben und dann gehört er dem Verein und wenn du ihn nicht gewinnen willst, dann kannst du ja auch direkt mit nach Hause nehmen, aber wie auch immer, jedenfalls am Schluss landen die in der örtlichen Gastronomie. Also es ist tatsächlich so, da, wie du schon sagst, also du gehst nach dem Fischertag oder am Fischertag mittags in ein Restaurant, da steht überall Forelle auf der Karte, klar. Das soll ja gut, schon, die sollen ja nicht umsonst.
Ja, aber frische Forelle ist ja jetzt nicht so verkehrt.
Nee, überhaupt nicht. Und es ist natürlich, wird dann natürlich von der Bevölkerung auch so genutzt. Also denen ist schon klar, dass es an dem Tag guten, frischen Fisch in der ganzen Stadt gibt und dass man den dann auch genießen sollte. Klar, logisch, das wird dann auch gemacht. Und ich habe es selber auch schon mitgemacht, also dass man an dem Tag dann halt Forelle essen geht. Klar, logisch. Wie gesagt, es ist viel Folklore drumherum und der neue Fischerkönig ist dann der große Held. Und es gibt aber auch noch viel andere Veranstaltungen an dem Tag. Und auch da wieder viel Geschichte der Stadt drumherum gebaut. Und so ist das halt in der Stadt.
Okay, also wer jetzt da unten in der Nähe ist, der kann ja mal vorbeifahren, zumindest zu diesen, wie heißt das, Wallenstein.
Richtig, die Wallensteinwoche läuft noch. Das gibt es auch nur alle 4 Jahre. Also wenn man es jetzt verpasst, dann ist es 2020 das nächste Mal. Fischertag gibt es jedes Jahr immer irgendwie, ich weiß jetzt nicht, da es immer samstags ist, kann es nicht an einem festen Datum sein. Wie es jetzt genau festgelegt ist, weiß ich nicht, aber es ist immer irgendwie im Juli so grob. Kriegt man da schon raus.
Okay, nicht schlecht. Sehr schön. Hast du noch was erlebt?
Nee, sonst war ich nur arbeiten. War recht unspektakulär. Mein Chef ist gerade im Urlaub, weshalb ich ein bisschen im Stress bin in der Arbeit. Weil ich jetzt halt noch ein bisschen mehr machen muss. Aber
ja, läuft schon so ab.
Kriegt man hin.
Jo. Gut.
Ja, dann machen wir die Sendung auch Deckel drauf, denke ich.
Ja. Ist
auch schon wieder über eine Stunde geworden.
Ach ey.
Macht aber nichts. Wir haben ja 3 Filme besprochen. Wir haben euch von unseren Wochenende oder unter der Wochenverreisenserlebnissen erzählt. Und bevor uns graue Haare wachsen, machen wir die Sendung zu. Sie ist wieder ein bisschen später als die davor. War ja auch ein bisschen später, bei der davor lag es am Schnitt. Diesmal lag es schlicht und ergreifend daran, dass sonntags ich einfach noch nicht zurück war und wir deshalb nicht aufnehmen konnten. Aber vielleicht pendelt sich das in der nächsten Woche wieder ein. Die Sneak gehen wir auf jeden Fall. Ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bist du dabei?
Ja, ich plane dabei zu sein. Ich habe an dem Tag einen Termin in Ingolstadt. Kann knapp werden. Im schlechtesten Fall.
Na gut, wir werden sehen. Eine Sendung werdet ihr auf jeden Fall dann auch in der kommenden Woche wieder hören. Bis dahin dürft ihr natürlich Kommentare da lassen oder Bewertungen bei iTunes oder Flatter, Amazon, Klicks. Ihr findet das alles. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.